Charismatiker oder Apokalyptiker? Johannes, seine Person. Wir lesen dazu aus der Offenbarung die ersten drei Verse und vielleicht noch Vers 9 und 10. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse, an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Johannes, der Name heißt ja auf Deutsch übersetzt, Gott ist gnädig. Schon der Name des Apostels, des Jüngers Jesu, weist weg von ihm selber, weist weg auf Gott hin. So auch das ganze Buch, das vor uns liegt. Wir nennen es immer abgekürzt die Offenbarung des Johannes. Aber das ist es nicht. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen. Johannes gibt nur weiter, was der auferstandene Herr als Fülle der Erkenntnis von seinem Vater in der Herrlichkeit hat. Das ganze Buch der Offenbarung ist deshalb, wenn man es einmal unter dieser Linie liest, im Grunde nichts anderes als Jesus-Verherrlichung. Und unter dieser Überschrift kennen wir auch das Evangelium des Johannes und die Briefe des Johannes. Keiner der Apostel, keiner der Jünger Jesu stand zu irdischen Lebzeiten seinem Herrn so nahe wie eben dieser junge Mann und jetzt der alt gewordene Johannes. Das heißt einmal, er ruhte an seiner Brust. Jesus hat ihn in besonderer Liebe und Fürsorge umgeben und Johannes hat sich in ganzer Weise Jesus gegeben. Er ist der Einzige unter den 12 Jüngern, die noch unter dem Kreuz sind. Er ist der Einzige. Kein anderer ist mehr da. Johannes stellt sich dazu und steht mit Maria, der Mutter Jesu, unter dem Kreuz. Das ist auch ein Bekenntnis. Wo die lärmenden Soldaten herumsitzen, schon halb betrunken und jederzeit in ihrer Art ihn packen könnten und sagen, du gehörst auch dazu. Wo die hohen Priester, Schriftgelehrten und all die Gegner Jesu versammelt sind. Johannes stellt sich zu seinem Herrn im Sterben am Kreuz. Sein Buch, das er hier von Jesus Christus niederschreibt, ist Jesus Verherrlichung und Gotteslob. Und als drittes Trost der Gemeinde. Zudem ist es geschrieben. Brüder und Schwestern, ist eine herrliche Sache. Es wird nun nicht einfach ein Fahrplan zum Beispiel aufgelistet. Was kommt denn alles noch? Sondern es steht alles unter zwei entscheidenden Linien, was hier in diesem Buch steht. Die eine Linie heißt, Gott wird sein herrlich Werk vollenden. Wisst ihr, wir Christen sind die eigentlichen Leute und da spricht uns Johannes und die anderen Zeugen der Bibel vor, wir verbreiten um uns einen unglaublichen Optimismus. Wenn es in dieser Zeit und Welt etwas zu hoffen gibt, dann sind wir's, die's zu hoffen haben. Wenn ich jetzt denke zum Beispiel an die Zeit dieser zurückliegenden 70 Jahre in der Sowjetunion, wovon der Revolution an es erklärtes Programm war, den Christen den Kragen zuzuschnüren. Und wo die Partei immer wieder verkündigt hat, schon damals in den beginnenden 20er Jahren bis 1940 spätestens, gibt's keinen Christen mehr bei uns. Und heute erleben wir, wie diese ganze unter solchen ungeheuren Hoffnungsimpulsen angetretene Ideologie an ein Ende kommt. Und wir erleben ein unbändiges Erwachen der christlichen Gemeinde dort. Schon zu Zeiten, als das noch gar nicht offiziell irgendwie sein konnte, wurde in internen Papieren der Partei zugegeben, dort in der Sowjetunion, dass mindestens 10% der Einwohner Christen sind. Das wären circa 30 Millionen. Heute sieht man, dass es 90 Millionen sind. Und die heute in einer Weise evangelistisch und missionarisch tätig werden, wir können nur staunen und zuschauen und Gott preisen. Wie Gott mit seinem Werk, mit seiner Gemeinde, mit seinem Heil zum Ziel kommt. Das will die Offenbarung zeigen. Der allmächtige, lebendige Gott, er wird ein Heilsziel vollenden. Und dorthin wird die Gemeinde gewiesen. Und die zweite Linie heißt, ihr werdet dabei auch durch schwere Strecken gehen. Die Leute Jesu. Ist kein Halleluja-Buch. Durch schwere Strecken gehen. Aber er wird euch durchbringen. Es steht vieles unter diesem Vorzeichen, ich habe es euch zuvor gesagt. Wisst ihr, und was ich vorher weiß, auf das kann ich mich auch vorbereiten. Darf ich es einmal so direkt sagen? Wir tun gut daran, dass wir uns als Jesusleute vorbereiten auf schwere Strecken. Wir tun sehr gut daran. Fritz Grünzweig sagt immer wieder so, ich verstehe meinen Dienst, die Gemeinde vorzubereiten auf die letzte schwere Trübsalstrecke vor der Vollendung. Wenn ich gesagt habe, wir verbreiten um uns Optimismus, wir strahlen die Hoffnung aus, dann gewiss keine oberflächliche. Weil uns das unser auferstandener Herr ganz eindeutig und klar sagt, der Normalfall der christlichen Gemeinde ist der Weg durchs Leiden, durch die Bedrückung. Und das ist auch heute so, ist weltweit so. Ich habe heute Abend einen Anruf gehabt von unserem indischen Missionsleiter. Wir arbeiten ja in einer Dschungelmission in Südindien. Und er hat mir erzählt, jetzt sind von unseren Evangelisten, die dort unter einem neu entdeckten Stamm arbeiten, ist einer unter den Mühsalen des Lebens dort gestorben. Aber er hat uns noch rufen lassen und hat gesagt, hört die Arbeit nicht auf, das muss weitergehen. Vor wenigen Wochen haben sie zwei unserer Evangelisten erschlagen wie tolle Hunde. Und jedes Mal, wenn ich dort bin und sehe die Brüder und Schwestern, die sich in den Gemeinden zusammenschließen, bin ich tief beschämt, denn jeder, der Christ wird, erleidet offiziell ganz große Nachteile. Egal zu welchem Stand und zu welcher Kaste er vorher gehört hat, er zählt nachher zu den Ausgestoßenen, zu den Parias. Er gilt gesetzlich, obwohl das Land eigentlich Religionsfreiheit garantiert. Er gilt gesetzlich als tot. Die ganze Verwandtschaft und die Familie kann von sich von ihm lossagen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Wenn einer in einer Familie zum Beispiel der Vater Christ wird, dann können die Kinder erben. So ist das. Der Normalfall der Jesusgemeinde heute weltweit ist die Bedrückung und die Verfolgung. Das sagt auch die Offenbarung hier, ganz deutlich und klar. Das ist der normale Weg. Das ist unsere besondere Gefährdung. Wir leben im Ausnahmefall, nicht im Normalfall. Die Gemeinde Jesu Christi in unserem Land und in einigen anderen Ländern Europas und Amerikas lebt im Ausnahmefall. Und das wird ihr zur Versuchung. Das wird ihr zu versuchen, dass sie sich dadurch einschläfern lässt, müde wird, dass sie nicht mehr den Kampf des Glaubens kämpft. Was ist nun dieser Johannes? Was will er sagen und wie sagt er es? Wir ziehen drei Linien. Erstens, ganz mit Jesus Christus. Zweitens, ganz in seinem Wort. Und drittens, ganz für die Gemeinde. Erstens, ganz mit Jesus Christus. Seine Person ist nicht wichtig. Wir erfahren über keinen anderen Apostel so wenig wie über Johannes. Ganz wenig. Er nennt sich hier Knecht. Sklave, ganz wörtlich. Sklave Johannes. Seine Person ist nicht wichtig. Entscheidend ist der Herr, dem er dient und von dem er beauftragt ist. So nennt sich auch ein Paulus. Sklave Jesu Christi. Ja, so nennt sich Jesus, der irdische Jesus selbst. Knecht Gottes. Eine einzige Linie bestimmt ihn, ein Antrieb, das Gotteslob. Ein Knecht ist so viel wert, wie sein Herr wert ist. Von dort her fällt der Glanz auf ihn, nicht aus seiner Person. Dass wir das wissen, auch für uns selber. Wir sind nicht aus uns etwas. Wir sind begnadete Gebrauchte. Begnadete Gebrauchte. Die Bibel nennt uns Heilige. Aber in der wortwörtlichsten Bedeutung des griechischen Wortes heilig, das heißt nämlich ganz wörtlich ausgesondert. So sind wir Heilige. Herausgenommen aus dieser Welt und hingeordnet unserem Herrn. Heilig ist keine Qualitätsbezeichnung, sondern heilig ist eine Herrschaftsbezeichnung. Es geht nicht zuerst um unsere Qualität, sondern es geht um den Herrn, dem wir dienen. Wir sind Heilige, weil er der Heilige ist. Wir sind ihm ausgesondert. Ekklesia, Kirche, heißt eigentlich ganz wörtlich Herausgerufene. Insofern ist Johannes ein Apokalyptiker, dieses Fachwort, einer, der Offenbarung empfängt. Er hat nichts Eigenes zu sagen, sondern er gibt buchstabengetreu weiter, was ihm sein Herr zeigt und sagt. Nicht seine Worte, seine Gedanken, seine Vorstellungen, sondern das Wort des Herrn. Das ist ein Apokalyptiker im wörtlichsten Sinn, der die empfangene Offenbarung weitergibt. Der Unterschied zur Offenbarung, die von außen her an mich herankommt, ist das, dass wir das weitersagen, was aus uns herauskommt. Das tut Johannes nicht. Er gibt das weiter, was ihm sein Herr sagt. Das ist bis heute die Lebensquelle von Kirche und Gemeinde. Das ist die Lebensquelle. Nicht unsere Programme, Gedanken, Thesen, die wir entfalten, sondern ich sage es einmal ganz zugespitzt, dass wir buchstabengetreu am Munde Jesu hängen. Das ist das Entscheidende. Daher kommt das Leben. Das ist die Quelle und wird sie bleiben. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber jetzt kommt das Bleibende. Meine Worte werden nicht vergehen. Wo wir uns anschließen an das Wort, wo wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, wo es unser Leben gestaltet und durchdringt, da kommt Ewigkeit in unsere Zeitlichkeit herein. Da halte ich mich am Ewigen, nicht am Vergänglichen. Was durchdreckt? Ich stand am Samstagmorgen am Bett einer Frau nach einem Herzinfarkt auf der Intensivstation und sie war für nichts mehr ansprechbar. Da kann man auch nichts Eigenes mehr sagen, sondern ich habe mit ihr den Psalm gebetet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das war, Brüder und Schwestern, das war die ewige Verbindung. Da hat sie meine Hand genommen und gedrückt. Das bleibt hindurch durch diese allerletzten Schwerstrecke meines Lebens. Ihr Mann, der völlig fassungslos an ihrem Bett saß und sie festhalten wollte und ihr immer wieder sagte, wie er sie liebt und wie er sie braucht, das drang nicht mehr durch. Aber das Wort Gottes drang durch. Dass wir das als Kirche, als Gemeinde, dass wir das persönlich als Christen nie aus dem Auge verlieren. Wollen wir Leben haben, wollen wir Ewiges an uns haben, soll das wirklich Dauerndes sein, dann müssen wir uns ans Wort Gottes anschließen. Es ist gar kein Gegensatz, wenn unser Thema zunächst einmal formuliert ist, Charismatiker oder Apokalyptiker. Biblisch ist kein Gegensatz. Denn der Charismatiker, wörtlich einer vom Geist geleiteter, vom Geist begabter, das ist nichts anderes als einer, der am Wort Gottes hängt. Denn der Geist Gottes hat ein großes Werk, er verkündigt den Christus. Darum reden wir ja von der inspirierten Schrift, von der geisteingegebenen, von der geistdurchhauchten Bibel. Es ist heute ein Gegensatz. Und es ist ganz arg schade, es ist gefährlich für uns als Gemeinde, dass dieses Stichwort Charismatiker heute in Verruf gerät, dass sich manche Kreise damit schmücken oder so benannt werden. Das ist gefährlich. Ich sag's einmal so, ein Christ ist ein Charismatiker, ein vom Geist Gottes geleiteter und begabter, oder er ist kein Christ. Wie kann ich denn Christ sein ohne den Geist Gottes? Denn der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Darum ist das schade, gefährlich, wenn man dieses Stichwort Charismatiker für eine Gruppe heute in besonderer Weise in Anspruch nimmt. Wir stellen aber dort hinein, gerade in solche Kreise, wir müssen ja heute Wege finden in diesem verwirrenden Irrlichterei. Das ist eine der entscheidenden Fragen, ob einer wirklich vom Geist Gottes ergriffen und geleitet ist. Wer wird verherrlicht? Wer wird verherrlicht? Wem gehört das Lob? Das ist mir immer wieder eine große Frage. Ich möchte ganz ungeschützt sprechen. Wenn ich in sogenannte charismatische Kreise hineinhöre, dass da einige Namen über allem anderen stehen. Das hat mir kürzlich eine Frau gesagt, sie müssten dort und dorthin mitgehen zu dieser Frau, und dann hat sie den Namen genannt, die hat solche überwältigende Vollmacht, die würde ihre Bandscheibe sofort wegbeten. Nicht die Bandscheibe, die Schmerzen. Sonst wäre es so schlimm, wenn sie die Bandscheibe wegbeten. Ist eine gefährliche Fixierung auf einzelne Personen. Eine gefährliche. Wer wird verherrlicht? Das hat Jesus uns gezeigt. Es gibt keine einzige Stelle in den vier Evangelien, wo stehen würde, und die Menge pries und lobte Jesus. Steht nicht einmal da. Sondern es heißt immer, und die Menge pries und lobte Gott, der solches in Israel getan hatte. Das heißt, Jesus hat, der irdische Jesus, in seinem ganzen Auftreten, in seinem Reden, in seinem Sein, hat er ständig hingewiesen auf den Vater. Das ist eine der wichtigsten Fragen. Wir könnten es auch allgemeiner sagen, das Kennzeichen des Geistbegabten ist die Demut. Die Demut. Dass er nichts aus sich macht. Und andersherum wollen wir es auch sagen, eine der beliebtesten Angriffsmethoden des Satans, um Jesus Leute lahm zu legen, ist das, dass er sie versucht zum Hochmut oder Ehrgeiz. Und da sind wir ganz arg empfindlich. Er lässt uns alles. Er stellt unseren Glauben, ich karikiere einmal, er tut das alles, dass wir frömmer und frömmer werden. Und er senkt die Wurzel des Ehrgeizes, des Hochmuts in uns. Und damit legt er uns lahm. Das ist schlimm. Dass wir das einüben, wisst ihr, Demut, das ist nicht so eine Gefühlshaltung, dass ich da über den Bürgersteig schleiche mit dem Kopf runter, wie will ich mich entschuldigen, dass mich's gibt. Das ist nicht christliche Demut. Christliche Demut, das sind ganz konkrete Schritte. Christliche Demut nährt sich aus dem, dass ich meine Sünden bekenne. Das demütigt sehr. Dass ich mir immer wieder diesen Star stechen lasse, ich sei schon einigermaßen vollkommen. Die Demut erkennt man und lernt man, indem ich meine Sünden zugebe und bekenne vor Gott und Menschen. Und das Zweite ist direkt eine persönliche Testfrage, ich möchte es mal so mechanisch sagen für mich selber, ob ich auch in der Demut stehe. Die heißt ganz schlicht so, halte ich mich denn für entbehrlich? So einfach ist es. Und da denke ich, Mensch, wenn es mich nicht mehr gibt, dann geht's nicht mehr weiter. Egal jetzt wo, in dem Umkreis, wo ich stehe. Weiß ich denn, dass ich entbehrlich bin? Das ist christliche Demut. Johannes hat hier eine überwältigende Gesamtschau. So hat es nie ein Mensch vor ihm und nie ein Mensch nach ihm je mehr gehabt. Er sieht den ganzen Heilsplan, die ganze Heilsvollendung Gottes. Und er bleibt der Demütige, ein Sklave Jesu Christi, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Mehr will er nicht sein. Und er schildert das deshalb ganz genau, damit alle seine Leser, alle seine Hörer zu allen Zeiten das begreifen, dass er es nicht ist. Ich wurde vom Geist ergriffen. Ich war es gar nicht. Ich wurde vom Geist ergriffen. Und er zeigte mir und ich hörte mir. Und er sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es. So demütig ist der Johannes. Er ist nicht der überlegen Wissende, der nun über alle anderen herausragt, sondern er schreibt das auf als Wegweisung und Trost für die Gemeinde. Das, was ihm der Herr zeigt, macht nicht ihn höher, sondern den der Gemeinde. Der überlegen Wissende, das ist das, was die Spezialversuchung des Theologen ist. Sollen wir so sagen, der schafft sich eigentlich ja immerhin ein Geschäft. Ein Jahr lang lernt er Hebräisch und Griechisch. Ich nehme nicht an, dass viele unter uns Hebräisch können. Also mir ist furchtbar schwer gefallen. Da opfert man ganz viel Kraft und Zeit und dann 4, 5 Jahre bohrt man sich hinein ins Wurzelchen. Und das ist die große Gefahr, dass man sich dann als der Überlegene vorkommt. Ach, was wollen denn die einfachen Gemeindeglieder? Das ist ganz gefährlich für Studenten. Und dieser Gefahr des Hochmuts durchs Wissen wird begegnet dadurch, das, was ich weiß, soll dem anderen zur Hilfe sein, durchs Weitergeben. Darum üben wir zum Beispiel im Bengelhaus Theologie für die Gemeinde. Für die Gemeinde. Dieser überlegen Wissende, jetzt sind wir in einem zweiten Kriterium. So viele, die sich heute Charismatiker nennen, kommen sich überlegen vor. Es gibt hier ein gewisses Christwerden in Stufen, bis man dann zum ganz Eingeweihten geworden ist. Das kennt die Bibel nicht. Absolut nicht. Wir sind nicht Eingeweihte, sondern Angeredete. Wisst ihr, wenn Jesus schweigt, dann haben wir nichts mehr zu sagen. Haben wir nichts mehr. Wir sagen Nein zu solcher Rede, man müsse erst ins Innerste vordringen. Ich halte diese ganze Unterscheidung, wenn ich es jetzt einmal auf unsere Kirche sage, zwischen Theologen und Laien für eine gar nicht glückliche Sache. Wenn ich es einmal so benennen soll, der Unterschied zwischen mir als sogenanntem Theologen und vielen von Ihnen als Laien ist der, ich werde bezahlt dafür, dass ich die Bibel lese, und Sie tun es unbezahlt. Das ist ein Unterschied. Ich kriege Geld dafür, dass ich die Bibel lese und auslege, und ihr kriegt keins. Aber im wörtlichen Sinn Theologos, Rede von Gott hören und weitergeben, sind wir alle Theologen. Steht nicht jeder im öffentlichen Dienst, aber jeder steht im Dienst Jesu. Überall, wo wir das anfangen, diese Unterscheidungen, da sind wir schon aus der Gemeinschaft des Leibes gefallen. Es gibt keine besonders Eingeweihten. Das Evangelium der Rettung ist so schlicht, dass es jeder fassen und verstehen kann. Im Gegenteil, es ist so vieles, was Theologen drumherum machen, kompliziert die Sache nur. Es gibt, darf ich so direkt sagen, es gibt keine tiefere Erkenntnis, keine tiefere. Und keine höhere Theologie als diesen einfachen Satz. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem will ich vor Gott bestehen, wenn ich in Himmel werd eingehen. Wenn das in meinem Leben Wirklichkeit geworden ist, habe ich alles. Dann habe ich alles, da fehlt nichts mehr. Darum unsere dritte Leitfrage, unser drittes Kriterium: Gibt es denn etwas über die Bibel hinaus? Und damit sind wir bei unserer zweiten Überschrift, ganz in seinem Wort. Dort verlassen wir den Boden, den Raum des Heiligen Geistes, wo wir Sonderoffenbarungen einführen, wo wir über die Schrift hinausgehen. Gottes Wort ernst nehmen. Dieses biblische Buch der Offenbarung des Johannes ist nichts anderes, wenn ich es jetzt einmal von der Schrift her sage, als eine Ausformung dessen, was der irdische Jesus in Matthäus 24 gesagt hat. Es steht nichts anderes drin. Nichts anderes. Ist Matthäus 24 die Rede von der Endzeit, die Jesus vor den Toren Jerusalems gehalten hat? Das ist ein Gemälde, wenn ich es jetzt im Bild so sage, ein Gemälde mit ganz scharfen, wenigen Strichen. Die Offenbarung des Johannes füllt dieses Gemälde mit vielen Einzelheiten aus. Der irdische Jesus sagt dasselbe wie der erhöhte Christus. Auch er geht nicht über die Schrift hinaus. Er bleibt in diesem Rahmen des göttlichen Wortes. Was ihm sein Vater jetzt noch dazu sagt, das macht dieses Gerippe voller, aber es ist kein darüber hinausgehen. Übrigens, man kann diese Linie nochmal zurückverfolgen. Matthäus 24 ist eine Ausführung von Daniel 7. Das zieht sich durch den Alten in den Neuen Bund bis zur Vollendung. Das ist eine dieser Prüffragen wieder. Kann man über die Schrift hinausgehen? Zum Beispiel mit der Aussage, die wir heute hören, ein Christ, der wirklich Christ ist und glaubt, der hat keine Krankheit. Das ist nicht biblisch, das geht über die Schrift hinaus. Sicher, wir sagen, dass in aller Eindeutigkeit Krankheit, Not, Unglück, Tod, das ist nicht nach dem ursprünglichen guten Willen Gottes. Das sind Zeichen Kennzeichen der gefallenen Schöpfung. Und wir werden uns als Christen nicht einfach resignieren, damit abfinden. Aber wir sind als Leute Jesu dieser gefallenen Welt noch nicht entnommen. Nicht? Gott schafft für uns Krankheit, Not, Unglück und Tod nicht einfach ab. Er lässt uns drin, aber, ist etwas ganz Entscheidendes, er funktioniert's um. Krankheit, Not und Tod und Unglück, die haben eine einzige Spitze, nämlich den Menschen zu zerstören. Und Gott funktioniert's um, was eigentlich zerstören sollte. Das macht unser Leben nur noch fester. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Es ist nicht biblisch zu sagen, ein rechter Christ hat keine Krankheit. Das ist äußerst unbarmherzig, stürzt Menschen in tiefste Konflikte. Es wird gesagt, und das geht über die Schrift hinaus, nur der sei wirklich ein Christ, der Zungen reden könne. Der sei wirklich eingeweiht, der in ihm unverständlichen lauten Gott preist und anbetet. Dann muss man die Schrift lesen. Das nüchterne Wort zum Beispiel des Apostels Paulus, und das ist ausdrücklich als Wort des Herrn gekennzeichnet: Ich rede lieber 5 Worte in verständlicher Sprache als 10.000 in Zungen. Das ist biblisch. Wir wollen die Zungenrede gar nicht abwerten. Ich würde auch denen nicht folgen, die sagen, überall, wo Zungenrede auftritt, da ist das dämonisch. Steht auch nicht in der Schrift, ist nicht wahr. Aber die Rangfolge ist nicht so, dass die Geistbegabung durch die Ekstase sich ausdrückt, sondern die Geistbegabung zeigt sich, jetzt sage ich ein Schlagwort, durch die Bibeltreue, dass ich am Wort Gottes hänge. Dieses Wort ernst nehme, dieses Wort weitergebe. Und ein drittes, was über die Schrift hinausgeht, es wird gesagt, Verkündigung ohne Zeichen und Wunder sei nicht biblisch. Mir hat kürzlich ein Bruder gesagt, ihr habt nur eure Verkündigung, wir haben Kraftverkündigung. Sonst geschieht was. Power Evangelism heißt das Schlagwort. Gut, das ist biblisch. Es gibt auch heute noch Zeichen und Wunder. Gott handelt. Ob er es gerade so macht, wie mir Bruder Laubach, der als Beobachter bei so einem Kongress dabei war, dass man an einem Abend alle Fußpilzkranken auf die Bühne ruft und die heilt, das weiß ich nicht. Aber es gibt Zeichen und Wunder und Gott handelt bis heute. Aber das Zeichen ist nicht das Ziel selbst. Ist nicht das Ziel selbst. Der Erweis des Geistes und der Kraft wird nicht am Wunder ersehen. Der Antichrist wird große Wunder tun. Und wird dadurch viele verführen. Er wird selbst die Auferstehung Jesu Christi nachäffen. Das zeigt uns Johannes hier. Die tödliche Wunde, die wieder heil wird. Die Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, haben nicht alle zum Glauben gebracht. Im Gegenteil, das größte Wunder, wenn ich einmal so einschätze, der Auferweckung des Lazarus, wo die eigene Schwester, die Martha, gesagt hat, Herr, da ist überhaupt nichts mehr, der stinkt schon. Schon in Verwesung übergegangen, kannst nicht mehr in Pietät Abschied nehmen, nicht einmal mehr das. Und dann ruft Jesus in dieses Grab hinein, Lazarus, komm heraus, und dieser halb Verweste kommt wieder lebendig. Johannes 11 endet mit dem, von dem Tage an war es für die Obersten der Juden beschlossene Sache, ihn zu töten. Ab diesem Tag hing sein Steckbrief aus, war eine Belohnung auf seinen Kopf gesetzt, nicht dass sie ihn jetzt geehrt und angebetet hätten. Das Wunder ist durchaus doppeldeutig. Darf ich es im Bild sagen, wenn ich auf die Autobahn einbiege und will nach Hamburg, und dann fahre ich auf der Autobahn und dann kommt da in der Gegend von Frankfurt zum ersten Mal das Schild Hamburg noch 450 Kilometer. Dann fahre ich mit meinem Wagen unter dieses Schild und sage, so, jetzt bin ich da. Da steht es ja, Hamburg. Ich steige aus und sage, ich bin am Ziel. Hamburg, steht es groß und breit dran. Ich bin nicht am Ziel. Ich habe einen Wegweiser jetzt gesehen, der mich weiterweist. So sind Zeichen und Wunder. Die Zeichen und Wunder sind Wegweiser zum Ziel, für den, der auf diesem Weg zum Ziel ist, aber nicht das Ziel selber. Das Wort Gottes hat in sich lebensschaffende Kraft. Was hat zum Beispiel dieses Buch der Offenbarung? Was hat das Menschen durchgetragen und durchgeholfen durch die Jahrhunderte. In den Tagen, wo ich mit den Brüdern und Schwestern in der Sowjetunion zusammen war, damals vor 4 Jahren, wo noch nichts von Glasnost und Perestroika war, wenn man irgendwo gebeten wurde, was zu sagen, oder auch im kleineren Kreis im Gespräch, war immer sofort die Frage, Bruder, sag uns was aus der Offenbarung. Das war ihr Trostbuch. Nicht, dass sie sich da geflüchtet hätten, sondern da haben sie ihre Kraft herausgenommen, dass hier der Weg der Jesus-Leute gezeichnet wird. Diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal. Und sie haben das ja an sich selber erlebt, was noch vor uns allen steht, über viele Jahre, man wird weder kaufen noch verkaufen können. Man habe denn das Zeichen. Wer dort in der Sowjetunion Christ war, war ausgeschlossen. Ich denke an diesen Bruderlehrer am Gymnasium, ein beliebter Lehrer. Und dann kommt er in eine Versammlung der Gläubigen und bekehrt sich. Das bleibt natürlich nicht geheim. Nach einer Woche weiß es der Direktor, andere in der Schule, und er lässt ihn kommen und sagt, wenn du nicht das wieder ablegst, kannst du nicht Lehrer bleiben. Er war mit Leib und Seele Lehrer. Und er steht zu seinem Glauben und wird versetzt zur Stadtreinigung. Arbeitet als Müllfeger auf den Straßen der Stadt, und das merken seine Schüler. Und die kommen und fragen ihn, Igor Ivanovich, was ist mit dir los? Und er erzählt ihnen von Jesus, und die Hälfte der Klasse bekehrt sich. Und dann haben sie ihn genommen, er war deutschstämmig, und ihn schnell ins nächste Flugzeug gesetzt nach Deutschland, um ihn loszuwerden. Weg der Bedrängnis und Weg des Segens. Die Apokalyptik, die Offenbarung dient einem, der Gemeinde Schritte zu weisen, wie sie durch die schwere Zeit zum Ziel kommt. Sie dient immer der Sammlung und der Stärkung der Gemeinde. Das ist meine 6. Frage. Warum muss das so sein, dass heute so schnell geschieden und gespalten wird? Der Geist Gottes ist ein Geist der Sammlung. Und nicht der Spaltung. Dass jeder sein Sondergrüpplein hat. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es bei uns in Württemberg 150 Kirchen gäbe. selbstständige, freie Gemeinden. Warum nicht? Das sind äußere Formen. So wir zusammen im Glauben und der Liebe arbeiten. Aber gerade das ist die Spaltung, dass gesagt wird, jetzt schaut diese müden Landeskirchler an, diese fußlahmen Christen. Die sind gar keine Rechte mehr. Weder Zungenrede noch Wunder. Sie sind in der großen Hure noch beheimatet. Da kann überhaupt nichts werden. Die Spaltung durch Urteilen und Richten. Wer ist denn ein Christ? Johannes antwortet in den Johannesbriefen ganz schlicht und einfach: Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus ist ins Fleisch gekommen, der ist aus Gott. Ob der nun Zungen redet oder nicht, ob der mir sympathisch ist oder nicht, ob blaue Augen hat oder schwarze. Das Bekenntnis weist uns als Christen aus. Und solange der neben und mit mir dieses Bekenntnis mitspricht, sind wir Brüder und Schwestern und haben keinerlei Recht, uns zu trennen. Ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Pfingstpfarrer, das ist ja diese Pfingstkirche, und am Anfang hat er glatt zu mir gesagt, du bist kein Christ. Bist kein Christ. Und dann im Währenden so, als wir uns darauf geeinigt haben, ich glaube, dass Jesus Christus mich gerettet hat, wurde er doch ein bisschen nachdenklich. Und am Schluss hat er dann gesagt, ja, möchte mal so sagen, du bist auch ein Christ, aber du bist ein bedauernswerter Christ. Du bist ein Christ, der isst immer nur trocken Schwarzbrot. Und wir essen Weißbrot mit Butter drauf. Ich habe ihn dann nur gefragt, jetzt denken Sie mal, was gesünder ist für die Zähne. Der Geist Gottes ist ein Geist, der zusammenhält, der sammelt. Darum das Dritte, ganz für die Gemeinde. Selig ist, sagt Johannes, der diese Worte hört und bewahrt. Und er schreibt sie an die Gemeinden. Die Gemeinde ist die sichtbare Gestalt des Leibes Jesu Christi. Sicher nicht identisch. Wir verherrlichen nicht die Kirche. Die Kirche ist eine äußere Form, in ihr lebt die Gemeinde der Glaubenden. Darf ich es in zwei Bildern sagen? Die Kirche, das ist so, wie wenn die Perlenfischer in der Südsee hinuntertauchen und holen da eine Muschel herauf. Die ist glitschig, die stinkt, mit Tang überzogen, eklig. Und wenn sie sie öffnen, dann findet sich in dieser Muschel eine herrliche Perle. Nicht in allem, aber oft. Das ist die Kirche. Raum, in der die Perle der Jesusgemeinde heranwachsen und heranreifen kann. Oder in einem anderen Bild gesagt, die Kirche ist ein Baugerüst, nicht das Haus selber. Auf dem Baugerüst kann man nicht Schlafzimmer aufstellen oder Sofa und sich gemütlich einrichten. Auf dem Baugerüst wird gearbeitet. Die Kirche ist ein Baugerüst. Und da wird das Haus Gottes weiter und fertig gebaut. Solange, darf ich so ungeschützt sagen und direkt, solange eine klare Verkündigung in unserer Kirche möglich, ja sogar noch vorgeschrieben ist, mir ist das als Pfarrer vorgeschrieben, ich bin darauf ordiniert, dass ich das Evangelium von Jesus Christus verkündige, so wie es in der Heiligen Schrift geoffenbart ist und in dem Zeugnis der Reformatoren befestigt ist. Da bin ich verpflichtet drauf. Ja, wie soll ich denn aus dieser Kirche rausgehen? Wohin soll ich überhaupt gehen? Wie hat der Winrich-Schäffbuch gesagt, wenn es eine reine Gemeinde gäbe und ich käme dazu, wäre sie schon unrein. Wir sind nicht eine antichristliche Kirche, ich möchte das ganz direkt sagen. Wir haben viel Not in unserer Kirche. Wir leiden an vielem, aber wir sind nicht die antichristliche Kirche. Die antichristliche Kirche wird dadurch gekennzeichnet sein,
dass der Antichrist für sich alle Anbetung fordern wird. Und bis jetzt beten wir Landesbischof Sorg noch nicht an und preisen ihn als Heilsbringer und Retter. So wird es aber sein. So wird es sein. Dass wir doch hier ganz nüchtern bleiben und uns nicht da mitreißen lassen von einer übersteigerten, gefährdeten Frömmigkeit in diesem Bereich. Dass wir uns auch nicht überheben. Wir machen jetzt nicht das, dass wir sagen, dass hey, die machen alles falsch, sondern wir kennen wohl unsere Nöte. Darf ich das zum Schluss sagen? Lest heute Abend diese wenigen Zeilen aus Offenbarung 3 ab Vers 14, was der auferstandene Christus der Gemeinde in Laodicea sagt. Soweit ich das sehen kann, sind wir heute weithin Laodicea-Gemeinde. Du sprichst, ich bin gar reich. Du bist weder kalt noch warm, du bist lau, ist unsere Situation. Dass wir ja nicht denken, wir seien, sondern wir können nur in der Demut und in der ständigen Bitte, Herr, halte uns am Leben und mach uns fruchtbar und dienstbar für dich als Gemeinde sein. Jesus sagt in Matthäus 24 von der letzten Zeit, und die Liebe wird in vielen erkalten. Er sagt nicht, der Glaube wird aufhören. Er sagt nicht, das Bekenntnis wird verfälscht werden. Jesus sagt, die Liebe wird in vielen erkalten. Die erste Frucht des Geistes nach Galater 5 ist die Frucht, da steht die Einzahl, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und jetzt kommt ein Doppelpunkt im Griechischen. Daraus folgt alles andere. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ohne die Liebe wächst überhaupt nichts. Dass wir diese Gefährdung auch sehen, gerade beim Pietismus bei uns. Ein Glaube ohne Liebe erzeugt Fanatiker. Und Fanatiker bauen nie auf, die zerstören immer. Wir wollen uns auch darunter beugen. Und als Jesusleute dies zu unserer täglichen Bitte werden lassen, Herr, schaffe in uns durch deinen Geist diese Geistesfrucht der Liebe. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du deiner Gemeinde uns deine Heilsvollendung vor Augen stehst, dass wir nicht blind herumtaumeln, sondern klare Wegweisung und Wegleitung haben. Wir loben dich über dein Vollendungswort. Wir preisen deine Herrlichkeit. Wir bitten dich, dass wir klar an deinem Wort sind und bleiben. Wir bitten dich, so wie wir es eben gesagt haben, um dieses eine, dass wir in der Geistesfrucht der Liebe wachsen, zunehmen, ansteckend für andere wirken. Amen.